NDR Info. Themen des Tages.
Das Kabinett hat heute die Weichen gestellt für wichtige Entscheidungen. Wir hören gleich, wie die konkreten Pläne für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt für 2027 aussehen. Außerdem Thema die maritime Konferenz in Emden, bei der hunderte Branchenvertreter mit Spitzenpolitikern zusammenkommen. Auch Kanzler Merz ist ja vor Ort, wie gerade schon gehört. Was braucht es für sichere Häfen, ist gleich die Frage an den Hauptgeschäftsführer des Verbands der Deutschen Seehäfen. Und wir schauen auch auf die Recherche des NDR, wonach der Verfassungsschutz gegen die Übernahme eines Logistikers im Hamburger Hafen durch den chinesischen Staatskonzern COSCO ist. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Heute also der nächste Tag der Entscheidungen und schon wieder etwas Historisches. Diesmal sind es die Einsparungen von 16 Milliarden Euro, die ein Ansteigen der Krankenkassenbeiträge für gesetzlich Versicherte verhindern sollen. Das Kabinett hat sich darauf verständigt und Kanzler Merz nannte es die größte Sozialstaatsreform der letzten Jahrzehnte. In vielen Bereichen soll eben gespart werden, aber eben auch wirklich bei allen. Keine Gruppierung wurde ausgenommen. Uwe Berndt fasst die wichtigsten Veränderungen zusammen.
An großen Worten sparte der Kanzler wahrlich nicht.
Wir haben heute Morgen eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, die wir durchaus historisch nennen dürfen.
Ungewöhnlich schon, dass der Bundeskanzler die Präsentation eines neuen Gesetzes nicht der Ministerin überlässt. Und schnell wird klar, es geht um mehr als um ein Gesetz. Seine eigentliche Botschaft.
Damit zeigt die Koalition heute, dass sie entscheidungswillig und entscheidungsfähig ist. Wir können Kompromisse und wir handeln sie aus, auch wenn es dann manchmal zwischendurch etwas wackelt. Aber das gehört dazu.
Denn gewackelt hatte es ganz gehörig. Noch gestern Abend gab es Zweifel, ob das Gesetz überhaupt ins Kabinett kommt. Gesundheitsministerin Nina Wagen ist erleichtert.
Die Abstimmungen haben deswegen auch buchstäblich bis zur letzten Minute gedauert. Aber der Aufwand hat sich gelohnt.
Ziel des Gesetzes ist, die Finanzlöcher der gesetzlichen Krankenversicherung so schnell wie möglich zu stopfen. Denn schon im kommenden Jahr hätte ohne die Reform ein Defizit von 15 Milliarden gedroht. Beitragserhöhungen wären die Folge gewesen. Diese Gefahr sei nun gebannt.
Das umfassende Paket kann das prognostizierte Defizit der Kassen im kommenden Jahr darüber hinaus decken.
Also alles gut. Die gesetzlichen Krankenkassen, für die das Gesetz gedacht ist, sind alles andere als glücklich. Den ersten Sparvorschlag der Expertenkommission fanden sie noch gut, betont Oliver Blatt vom GKV-Spitzenverband.
Das Finanzpaket an sich ist gut und wichtig und war bisher auch aus unserer Sicht sehr ausgewogen. Wir müssen sparen, wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger ausgeben, als wir einnehmen. Das war gut und richtig. Jetzt hat es leider auf den letzten Metern schon schwer Schlagseite bekommen.
Denn die Experten hatten zum Beispiel vorgeschlagen, der Bund solle die Krankenversicherungskosten für Bürgergeldempfänger komplett übernehmen. Das hätte den Steuerzahler allerdings 12 Milliarden pro Jahr gekostet. Jetzt heißt es, der Staat stockt seinen Anteil an den Kosten der Bürgergeldversicherten von Jahr zu Jahr langsam auf. In diesem Jahr erstmal um 250 Millionen. Gleichzeitig aber soll der Bundeszuschuss für andere versicherungsfremde Leistungen um 2 Milliarden gekappt werden. Empörung.
Man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, dass man jetzt zwar einen Einstieg wagt, minimal mit 250 Millionen Euro, und auf der anderen Seite durch die Hintertür dann 2 Milliarden für die anderen versicherungsfremden Leistungen kürzt. Also netto eine Kürzung um 1,8 Milliarden. Für uns völlig unverständlich.
Und Ministerin Wagen, ihre Idee war's nicht, betont sie. Auf Deutsch gesagt, der Finanzminister hat's durchgeboxt.
Wie soll ich sagen? Mir wäre eine andere Lösung natürlich an der Stelle auch lieber gewesen. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte keinen Sparbeitrag an den Haushalt leisten müssen. Das ist so vereinbart, dass nicht nur ich, dass auch die anderen Häuser diesen Beitrag leisten müssen.
Doch auch das ist noch nicht das letzte Wort. Als nächstes muss sich der Bundestag mit dem Gesetz befassen. Bei den Beratungen wird damit gerechnet, dass es noch viele Änderungen geben wird. Alle Verbände werden nun auf den letzten Metern für ihre Interessen werben. Oliver Blatt vom GKV-Spitzenverband hätte da schon ein paar Ideen.
Wir denken, dass die Beitragszahlenden damit jetzt zu viel zur Kasse gebeten werden. Und wir wundern uns auch über den Schonengang bei der Pharmaindustrie. Offenbar hat dort schon gewirkt, dass Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden. Wir erwarten uns auch von der Pharma einen größeren Beitrag zu dem Sparpaket, denn das war der Grundsatz, breit auf allen Schultern zu verteilen. Und der wurde jetzt verlassen aus unserer Sicht.
Ein Bericht aus Berlin von Uwe Berndt. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Gut, dass Gesundheitsministerin Wagen den Kurs gehalten hat, meint Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio.
Es war nicht anders zu erwarten. Kritik, Unmut und Spott über die geplante Gesundheitsreform der Bundesregierung. Fast alle schreien auf, weil fast alle von den Sparplänen betroffen sind. Die Ärzte, die Apotheker, die Klinikchefs, die Arzneimittelhersteller und natürlich die gesetzlich Versicherten und Patienten. In diesem Gegenwind bleibt eine stehen, Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU. Sie hat das getan, was von ihr erwartet wurde. Sie hat in kurzer Zeit eine Reform vorgelegt. Ich finde, das hat sie gut gemacht. In einem Bereich, der wie kaum ein anderer von Lobbygruppen geprägt ist, hat Wagen Kurs gehalten. Mit dem Ziel vor Augen, keine weiteren Beitragssteigerungen, zumindest vorerst. Über Jahre ist viel mehr ausgegeben als eingenommen worden. Die Ministerin sagt zu Recht, wir haben im Gesundheitswesen über unsere Verhältnisse gelebt. Damit muss Schluss sein. Die Reformpläne der Bundesregierung sind dafür ein Anfang. Ich teile gewiss nicht alle der vielen Maßnahmen, aber die Empörung der vergangenen Tage kann ich an mehreren Stellen nicht verstehen. Warum sollen Ehepartner, die sich nicht um kleine Kinder und pflegende Angehörige kümmern oder Rentner sind, weiterhin kostenfrei mitversichert werden? Warum sollen Behandlungen, die keinen wissenschaftlich erwiesenen Nutzen haben, von der Kasse bezahlt werden? Und warum sollen Firmen, die viel Zucker in ihre Getränke kippen und dadurch mitverantwortlich für Krankheiten sind, keine Abgabe zahlen und sich an den Kosten beteiligen? All das soll die Reform ändern und das ist gut so. Ich sehe die Kritik der Sozialverbände und Verbraucherschützer, die sagen, die Versicherten werden zu stark belastet. Hier sind jetzt die Bundestagsabgeordneten gefordert. Sie sollen in die finale Gesetzgebung eingreifen, wo Ungerechtigkeit und Schieflage drohen. Natürlich werden Lobbygruppen, Ärzte, Vertreter der Pharmaindustrie und Krankenhäuser bis zuletzt versuchen, Sparmaßnahmen zu ihren Gunsten abzuwenden. Ich bin gespannt, ob die Abgeordneten Kurs halten, so wie die Gesundheitsministerin, mit dem Ziel vor Augen, vorerst keine Beitragssteigerungen. Kritik, Unmut und Spott sind weiterhin zu erwarten und auszuhalten.
Die Meinung von Jan Zimmermann. Und beim Haushalt wurden ja die Eckdaten für 2027 beschlossen. Auch da gibt es jetzt weitere Details. Es könnte ja auch noch historisch werden. Auf jeden Fall soll er deutlich größer werden, also mehr Geld und Ausgaben umfassen. Ich habe Mario Kubina im Hauptstadtstudio gefragt, über welche Größenordnung wir da eigentlich reden.
Das sind schon wirklich Summen, bei denen dem einen oder der anderen auch wirklich schwindlig werden könnte. 543 Milliarden Euro an Ausgaben alleine im Kernhaushalt. Obendrauf kommen dann noch die Sondertöpfe etwa für Infrastruktur und Bundeswehr. Und die Neuverschuldung, die soll nächstes Jahr auch steigen und insgesamt bei fast 200 Milliarden Euro liegen. Allerdings, der Finanzminister sagt eben auch, Deutschland hat das immer noch finanziell im Kreuz, ist kreditwürdig auf den internationalen Kapitalmärkten. Also niemand müsse sich um das Sorgen machen, was Fachleute Schuldentragfähigkeit nennen.
Weil klare Frage beim Haushalt ist ja eben immer die Finanzierung und schon lang funktioniert nicht mehr, nur so viel auszugeben, wie man einnimmt. Und ist der Finanzminister ja Herr Klingbeil von der SPD, die Union ist doch eigentlich gegen Schulden, oder?
Ja, also wenn es nach der reinen Lehre geht, schon. Aber wir hatten ja letztes Jahr schon die Grundgesetzänderung. Da wurde die Schuldenbremse ein Stück weit aufgeweicht und ein neues sogenanntes Sondervermögen, also ein neuer Schuldentopf aufgesetzt für Infrastruktur und Klimaschutz. Dann gab es die sogenannte Bereichsausnahme für Verteidigung, also Verteidigungsausgaben seitdem weitgehend auch von der Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgenommen. Und das alles hat die Union damals schon mitgetragen. Also zumindest die maßgeblichen Akteure bei CDU und CSU, die vertreten in Sachen Finanzen und Schulden vor allem auch nicht mehr die reine Lehre, die es mal gab bei der Union.
Jetzt haben Sie angesprochen, bei den reinen Zahlen könnte einem schwindlig werden, aber es geht ja auch um was. Also klar benannt worden ist eine Investitionsoffensive, Infrastruktur zu erneuern, Wachstumsimpulse für Wirtschaft zu schaffen. Ist denn dann der Haushalt dafür wiederum wirklich schon groß genug?
Also da sprechen wir schon über erhebliche Summen, allein was jetzt die Infrastrukturinvestitionen angeht, über den entsprechenden Sondertopf. Da reden wir über knapp 50 Milliarden Euro für Verkehr. Verkehrswege, also Brücken, Schienen, Straßen, Digitalisierung, auch Kliniken sollen davon profitieren. Und das Zeichen, das die Bundesregierung damit eben auch setzen will, ist, ja, wir geben viel Geld für die Verteidigung aus, wegen des russischen Großangriffs auf die Ukraine, um den ukrainischen Verteidigern auch nach wie vor helfen zu können, aber auch um uns selbst zu schützen vor einer etwaigen russischen Aggression. Aber das war es eben nicht, sondern wir geben schon auch Geld hier im Land aus für die Infrastruktur, dass die Menschen hier im Land auch etwas von dieser Ausgabenpolitik haben.
Nun ist es ja erstmal nur der Kabinettsentwurf. Ein grober Entwurf soll es sein, heißt es ja auch, weil es da durchaus noch um einige Details geht. Da muss bei Rente und Gesundheit gespart werden. Erhöhungen von Alkohol- und Tabaksteuer stehen an. Verwaltungen sollen modernisiert werden. Alles keine ganz einfachen Punkte. Also da folgen noch viele Runden und auch wieder Debatten und Streit.
Ja, also zumindest in der Koalition wird es schon mal sicher noch Diskussionen geben, was Sparvorschläge angeht, die jetzt noch auf dem Tisch sind. Von weniger Steuervergünstigungen ist ja auch die Rede. Was Alkohol und Tabak und eine stärkere Besteuerung von Alkohol und Tabak angeht, da sieht natürlich jetzt die Opposition auch ihre Stunde gekommen. Die AfD hat sich vor allem diesen Punkt vorgenommen und sagt, das Ganze sei ein Belastungspaket für die Bürger, dieser Haushaltsplan für nächstes Jahr. Dadurch würde eben der Alltag vieler Menschen teurer, wenn Alkohol, Tabak und auch zuckerhaltige Getränke, das ist ja auch im Gespräch und das ist auch geplant von Schwarz-Rot, wenn diese Sachen stärker besteuert bzw. mit höheren Abgaben belegt sind.
Also da wird es auf jeden Fall noch Diskussionen geben. Vielleicht machen wir aber heute mal einen Punkt, Herr Kubina, generell. Die Stimmung im politischen Berlin, der Zustand der Koalition, das sollte ja auch ein großer Tag der Entscheidung sein. Ist die Kuh erstmal vom Eis?
Also aus Sicht von Schwarz-Rot würde ich sagen, ist das heute ein Erfolg für die Bundesregierung. Der Kanzler spricht von einem historischen Tag, meint damit vor allem die Reform der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber er ist natürlich auch zufrieden mit den Eckwerten für den Bundeshaushalt, die heute durchs Kabinett gegangen sind. Und so ein bisschen hat er da schon auch einen Punkt, denn man muss sich in Erinnerung rufen, in der Endphase der Ampel, da gab es ja diesen Eckwertebeschluss überhaupt nicht mehr. SPD, FDP und Grüne hatten sich von diesem Verfahren verabschiedet, eben Leitplanken einzuziehen für den Bundeshaushalt. Und das hat natürlich das ganze Verfahren auch ein Stück weit verzögert. Und jetzt sagt also Schwarz-Rot, man will zu diesem geordneten Verfahren zurückkehren und eben schon etwas früher im Jahr diese Eckwerte beschließen und dann auf dieser Grundlage im Sommer einen Kabinettsbeschluss zu einem dann hoffentlich fertigen Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt auf den Weg bringen.
Einschätzungen von Mario Kubina aus Berlin. Schau hin, was dein Kind im Netz macht. Das ist sicher wichtig, aber reicht allein nicht aus. Auch die Anbieter müssen mithelfen. Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission schützen Facebook und Instagram nicht ausreichend vor den Gefahren ihrer Angebote. Die Brüsseler Internetwächter verlangen von den Plattformen, dass sie selbst in den Nutzungsbedingungen festgelegte Mindestalter von 13 Jahren durchsetzen müssen. Ansonsten droht dem Mutterkonzern Meta unter Leitung von Mark Zuckerberg eine empfindliche Strafe. Andreas Meyer-Feist berichtet aus Brüssel.
Es war ein Doppelschlag, den Henna Virkkunen platzierte. Zum einen präsentierte die Vizechefin der EU-Kommission eine lange erwartete App zur Altersprüfung im Internet. Zum anderen stellte sie fest, dass der US-Digitalkonzern Meta zu wenig unternimmt, um Kinder zu schützen oder ihnen den Zugang zu problematischen Inhalten zu verwehren. Instagram und Facebook würden gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoßen. Kinder hätten es zu leicht, auf den Plattformen unterwegs zu sein. Und die Privatsphäre von Kindern werde nicht ausreichend geschützt. Gut 12% der unter 13-Jährigen in der EU nutzten Instagram oder Facebook, erklärte EU-Kommissarin Henna Virkkunen. Es gehört in die Zuständigkeit der einzelnen EU-Staaten, unterschiedliche Altersgrenzen für ihre eigenen Bürger festzulegen. Und wir wissen, dass viele Mitgliedstaaten diese Möglichkeiten diskutieren und dass sie einen strengeren Ansatz zum Schutz von Minderjährigen wollen. In diesem Fall sei aber zu vermuten, dass Meta eigene Nutzungsbedingungen für Minderjährige nicht einhalte, um Nutzer zu generieren und Konten nicht sperren zu müssen. Das Prüfverfahren gegen Meta ist ein langer Prozess. Der EU-Europaabgeordnete Andreas Schwab, CDU, und andere Abgeordnete begrüßten den Vorstoß der EU-Kommission. Das EU-Digitalgesetz müsse eingehalten werden.
Es wird in der Praxis gerade auf die Probe gestellt.
Wenn Altersgrenzen in den eigenen Nutzungsbedingungen festgelegt sind, müssten sie auch durchgesetzt werden, forderte der binnenmarktpolitische Sprecher der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Ein bloßes Abfragen des Geburtsdatums ohne effektive Überprüfung reiche nicht aus. Schon im November hatte das Europäische Parlament in einem Bericht zum Schutz von Minderjährigen stärkere Maßnahmen bei der Altersverifikation gefordert. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Regeln des Binnenmarktes im digitalen Raum eingehalten werden. Das EU-Parlament pocht auf ein Mindestalter von 13. Die EU-Kommission plant, diese Grenze bis Ende des Jahres europaweit einzuführen. Frankreich, Spanien, Dänemark und Österreich sind dabei, schon jetzt ernst zu machen mit nationalen Altersgrenzen. Online-Plattformen müssen entsprechende Tools bereitstellen. Laut unserer Gesetzgebung müssen die EU-Staaten ihren Bürgern bis Ende dieses Jahres eine digitale Brieftasche zur Verfügung stellen. Und das ist auch eine Gelegenheit, diese App zur Alterskontrolle zu integrieren. Die EU-App soll heruntergeladen, mit dem Personalausweis oder Reisepass abgeglichen werden und dann als Altersnachweis dienen. Eine erste Version ist als Open Source online abrufbar, erklärte die EU-Kommissarin. Jeder könne sie ausprobieren, testen oder auch hacken. Wenn die App online sei, werde sie aber absolut sicher sein.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Wir kommen zurück in den Norden und zwar nach Emden, ein sehr hübscher Ort in Ostfriesland, Geburtsort von Otto Waalkes. Und tatsächlich hängt gerade ein Ottifant mit Kapitänsmütze am Emder Rathaus. Und damit sind wir beim nächsten Thema, denn der Ottifant grüßt alle rund 800 Gäste der 14. Nationalen Maritimen Konferenz. Die Bundesregierung berät seit heute mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Hafenunternehmen und Gewerkschaften über die strategische Ausrichtung ihrer maritimen Politik. Und das ist wichtig für hunderttausende Arbeitsplätze im Land, die Exportwirtschaft, die Energieversorgung. Darüber habe ich mit Florian Kaisinger gesprochen, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Seehäfen und natürlich gerade auch bei der Tagung vor Ort. Ich habe ihn gefragt, was sind für Sie die wichtigsten Punkte, die zwischen Politik und Wirtschaft geklärt werden müssen?
Der erste Punkt ist ein grundsätzlicher Punkt und das ist ein wichtiges Signal für uns aus Emden, dass die Bedeutung der Seehäfen, die Bedeutung der maritimen Wirtschaft durch eine Konferenz wie die Nationale Maritime Konferenz auch in den Süden der Republik getragen wird. Das ist also ein Thema, was uns im Norden dezidiert beschäftigt, was aber von Bedeutung ist für die gesamte Republik, auch dank der Anwesenheit des Bundeskanzlers, die Aufmerksamkeit bekommt, die das Thema verdient und dass wir dadurch auch unsere Botschaften natürlich in die Länder senden können, die keine Seehäfen haben, aber die sehr, sehr wohl massiv von den Leistungen der Seehäfen profitieren, sei es im Bereich der Industrie und der Wirtschaft oder auch im Bereich der Energie oder auch indirekt natürlich über die Sicherheitsfragen, die in den Häfen bedient werden.
Und wenn Sie sagen, es ist wichtig, das Signal zu senden, heißt es auch, die haben das bis hierhin zu wenig im Blick oder beteiligen sich zu wenig oder warum ist es so wichtig?
Die Finanzierungsfrage ist natürlich eine zentrale Frage, auch bei dieser Konferenz in Emden. Die Seehäfen liegen in der Zuständigkeit der Bundesländer. Das sind die 5 Küstenländer, die 5 Nordländer. Fakt ist aber auch, dass durch die Erweiterung der Zuständigkeiten der Seehäfen, insbesondere im Bereich der Energiepolitik, aber auch wenn es um die Themen Sicherheit und Zeitenwende geht, dass sich das Aufgabenspektrum massiv erweitert hat. Und deswegen müssen wir auch die Finanzierung der Seehäfen grundlegend auf neue Beine stellen. Es reicht eben nicht mehr aus zu sagen, die 5 Küstenländer müssen das stemmen, sondern wir müssen hier auch mit dem Bund in eine sehr eingehende Diskussion eintreten, wie wir perspektivisch die Grundfinanzierung für die Seehäfen neu aufstellen können.
Sie haben Kanzler Merz schon angesprochen, der dabei ist, aber auch Wirtschaftsministerin Reiche ist nach Emden gekommen. Verkehrsminister Schnieder wird morgen sprechen. Es ist ein 15-Punkte-Plan anvisiert. Können Sie da vielleicht ein paar rausgreifen, die wirklich Änderungen bringen könnten?
Also für uns zentrale Punkte sind tatsächlich, wir brauchen harte Finanzierungsaspekte, die müssen bedient werden aus unserer Sicht. Wir haben derzeit aktuell einen Finanzierungsstau, einen Modernisierungsstau in den Seehäfen. Der liegt nach unserer Evaluierung bei etwa 15 Milliarden Euro. Der hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten aufgestaut.
Nun hat sich ja auch die Weltlage verändert, Herr Kaisinger. Sie haben es schon angesprochen und Hafenanlagen gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur. Gibt es denn eigentlich auch mehr Angriffe auf deutsche Häfen?
Das Thema Sicherheit, Schutz kritischer Infrastruktur beschäftigt uns als Seehäfen, genauso wie es andere Einrichtungen beschäftigt, die Flughäfen, Bundeswehrkasernen, Industrieeinrichtungen. Wir kennen das Problem, unsere Seehäfen kennen das Problem aus täglicher Anschauung. Drohnensichtungen sind eigentlich ein tägliches Phänomen. Wir erleben es auch im Cyberbereich, also dass wir nicht sozusagen nicht nur analog aus der Luft oder über Wasser diese Bedrohung merken, sondern eben auch im digitalen Raum, also über Cyberattacken. Und in beiden Bereichen ist es wichtig, dass wir uns bestmöglich schützen, weil, wie gesagt, Häfen sind eben mittlerweile sehr viel mehr als nur Handelsplattformen. Sie sind auch neuralgische Punkte für unsere Versorgungssicherheit, für unsere Energiesicherheit, für unsere militärische Sicherheit. Und deswegen ist der Schutz der Seehäfen als kritische Infrastruktur natürlich elementar.
Sagt Florian Kaisinger, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Seehäfen, zur Maritimen Konferenz in Emden. Wir kommen jetzt zum Schluss noch zu einem ganz konkreten Thema aus dem Hamburger Hafen. Heute die NDR-Recherche. Der Verfassungsschutz warnt vor der Übernahme eines deutschen Logistikers durch den chinesischen Staatskonzern COSCO. Frage an Manuel Bewader, der mit dazu recherchiert hat. Wo genau liegen denn die Befürchtungen des Verfassungsschutzes?
Genau, diese Bedenken hängen auch tatsächlich mit diesem Erwerb oder mit diesem Einstieg vor ein paar Jahren beim Terminal zusammen. Also die Verfassungsschützer warnen konkret vor, ich zitiere, kumulativen Erwerbsvorhaben der chinesischen Staatsreederei COSCO. In Deutschland und in Europa, das klingt jetzt sehr kompliziert, was heißt das? COSCO und damit auch der chinesische Staat, die kaufen sich mehr ein, die bekommen mehr Macht und auch mehr strategische Macht. Und die Gefahr ist, dass Chinas Einfluss jetzt mit dem Logistiker auch im Hinterland wachsen könnte. Und in einem Konfliktfall mit China könnten dann vielleicht Dinge durchgesetzt werden gegen deutsche Interessen.
Wobei man sagen muss, das Kartellamt hatte schon zugestimmt. Wie ernst nimmt man jetzt also die Bedenken des Verfassungsschutzes in der Stadt Hamburg oder dann auch in der Bundesregierung?
Man muss da ein bisschen sortieren. Es sind unabhängige Prüfungen. Das Kartellamt schaut halt erstmal, wie ist das vom Wettbewerb her? Und da gab es jetzt das grüne Licht, sogar schon im Februar. Nebenher läuft aber, so haben wir erfahren im Hintergrund, eine sogenannte Investitionsprüfung. Die wird federführend vom Bundeswirtschaftsministerium durchgeführt. Und da schaut man halt, wenn sich ein fremder Staat, ein ausländischer Staat oder ein Unternehmen aus einem ausländischen Staat in Deutschland irgendwo einkauft, könnte das auch sicherheitspolitische Nachteile haben. Das gab es früher nicht so oft, das wird heutzutage häufiger gemacht. Und dieser Prozess läuft halt jetzt und die Bundesregierung prüft jetzt schon seit ein paar Wochen und wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate, inwiefern es diese Bedenken gibt und inwiefern diese Bedenken auch tatsächlich so stark sind und auch vom Verfassungsschutz so gut vorgebracht werden, dass man am Ende vielleicht dieses Geschäft untersagt.
Du hast ja gesagt, China streckt ja überall die Fühler aus. Einige europäische Häfen sind ja sogar schon zu 100% in chinesischer Hand. Muss man aber auch sagen, das ist eine schleichende Entwicklung, ein Prozess, der vielleicht gar nicht aufzuhalten ist?
Also jahrelang hat man jedenfalls nicht aufgepasst. Da sind die Hamburger oder so Hamburger Unternehmer auch ein bisschen sauer gewesen. Sie sagen, überall konnte COSCO in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten in Europa sich einkaufen und niemand hat sich darüber mal beschwert. Und jetzt wollen wir ein Geschäft machen, so hieß es vor ein paar Jahren. Jetzt kommen alle um die Ecke und warnen davor. Das ist, ich sag mal, die streng unternehmerische Sicht. Aber wir sehen halt jetzt, dass seit ein paar Jahren auf der europäischen Ebene und in den Nationalstaaten mehr aufgepasst wird. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass China tatsächlich ja anders betrachtet wird. Nicht einfach nur noch als Partner, sondern eben auch als Wettbewerber, als Konkurrent. Und man muss auch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in Betracht ziehen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir uns bei der Infrastruktur und in anderen Dingen, bei der Energieversorgung von anderen Ländern stark abhängig macht. Also darum geht es. Was können wir selbst in der Hand behalten und wie können wir mit anderen Staaten zusammenarbeiten, ohne dass das eine Gefahr für uns bedeutet.
Informationen und Einschätzungen von Manuel Bewader. Er hat mit recherchiert. Vor der Insel Pöhl in Mecklenburg-Vorpommern dürfte jetzt langsam wieder so etwas wie Normalität einkehren, denn der Buckelwal ist auf dem Weg in die Nordsee. Er wird gerade mit einem mit Wasser gefüllten Lastschiff dorthin geschafft. 4 Wochen lang lag der Wal in der Bucht vor Kirchdorf und der Trubel war riesig. Unsere Reporter Franziska Hähnlein und Mike Oliver Voigt haben heute Bilanz gezogen.
Die Einwohner von der Insel Pöhl, die waren natürlich auch sehr belastet. Das muss man einfach sagen. Diese Insel ist ja normalerweise ein Paradies der Ruhe. Da steht viel auch unter Naturschutz. Das heißt also, da kommen schon auch Touristen hin. Das ist die Insel gewöhnt, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Die Menschen, die haben ja teilweise dort in ihren Autos übernachtet. Im Hafen haben die Leute tatsächlich sogar geweint vor Freude. Wir haben es aber auch im Gegenteil erlebt, ne? Dass also dort die Proteste auch laut waren. Das kam immer auf die Situation beim Wahl an.
Auch die Medien, das war nicht nur nationales Interesse. Ich habe da ein Team von New York Times gesehen, ein Fernsehteam aus Belgien. So. Das war teilweise schon, also ich weiß nicht, wie das dir ging, Franzi, aber ich fand es teilweise schon ein bisschen absurd, dieses riesengroße Interesse da wahrzunehmen. Diese unglaubliche Aufmerksamkeit medial, die fand ich teilweise ein bisschen absurd.
Ich finde, über alledem steht auch die Frage, war das richtig, was wir da gemacht haben? War das vielleicht ein viel zu großer Eingriff in die Natur? Wie viel dürfen wir als Menschen überhaupt in die Natur eingreifen? Was ist richtig und was ist falsch? Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage.
Soweit schon ein paar bilanzierende Eindrücke unserer Reporter aus Mecklenburg-Vorpommern. Und mehr von den beiden gibt es heute Abend in einem Podcast hier auf NDR Info. Der Wal und seine Geschichte. Und zwar in 2 Stunden, 19.35 Uhr hier im Programm. Der Wal übrigens jetzt auch außerhalb deutscher Gewässer und schon Richtung Dänemark unterwegs. Das waren die Themen des Tages für Mittwoch, den 29. April.